Ein herzliches Grüß Gott zur heutigen Ausgabe Höre Israel, die Sendung zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den 18. Sonntag im Jahreskreis. Dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Silberhorn. Im Gespräch sind wir heute Nachmittag mit Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln. Grüß Sie Gott, Herr Regens Hofmann.
Grüß Gott, Frau Silberhorn. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
In unserer schnelllebigen Zeit werden wir zugedröhnt von unglaublich vielen Worten. Diese hören und lesen wir bewusst, unbewusst. Sie werden uns in den unterschiedlichsten Tonlagen und Absichten transportiert, ja auch suggeriert. Die heilige Edith Stein, deren Gedenktag wir in ein paar Tagen im August feiern werden, sagte einmal Folgendes: Wenn man den wesentlichen Sinn der Sprache erfasst hat, dann weiß man, dass Sprechen eine Verantwortung auf sich nehmen bedeutet und dass man vor Worten Ehrfurcht haben muss. Immer enthüllt das Wort die eigene Seele, ob man es will oder nicht. Als ausgereifte Frucht löst es sich aus ihrem Innersten los und gibt Kunde von ihrer inneren Arbeit. Oder als hemmungsloser Ausbruch verrät es ihre Gärungen und Stürme. Gedankenlos dahergeredet, zeugt es von oberflächlichem Getriebe. Und immer bedeutet es ein Eingreifen in fremde Seelen. Es kann sie bereichern, befruchten, emporführen, es kann sie verletzen und in sich zurückschrecken. Soweit ein Zitat der heiligen Edith Stein. Das gesprochene Wort Gottes, das wir jetzt gleich lesen und betrachten, wird uns das, was wir von menschlichen Worten vielleicht so manches Mal gewohnt sind und uns negativ behaftet, vollkommen aushebeln. Das Wort Gottes ist nie gedankenlos, sondern bewusst, persönlich und zielgerichtet, nicht egoistisch berechnend, sondern kostenlos und liebevoll und für uns auch heilend und wundervoll bringend. Es greift dann in unsere Seele, wenn wir ihm Einlass gewähren. Und dass es tief fallen und die Frucht in unserem persönlichen Leben bringen kann, die Gott uns schenken möchte, dazu hilft uns jetzt der Heilige Geist. Herr Regens, ich darf Sie jetzt, bevor wir gemeinsam das Wort Gottes hören, um ein Gebet bitten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herr Jesus Christus, sende uns deinen Heiligen Geist, damit alles, was wir jetzt sagen, hören oder im Herzen bewegen, von ihm erleuchtet und begleitet sei. Amen.
Wir hören jetzt die erste Lesung vom 18. Sonntag im Jahreskreis aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser, auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eure Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir. Hört, dann werdet ihr leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, gemäß der beständigen Huld, die ich David erwies. Sie haben eingeschaltet zur Sendereihe Höre Israel, die Vorbereitung zum Sonntag. Wir bereiten Sie auf den 18. Sonntag im Jahreskreis gemeinsam vor. Unser Gast ist heute Herr Regens Dr. Hofmann. Wir haben bereits die erste Lesung gehört. Weiter geht es jetzt mit dem Evangelium. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, Als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist spät geworden. Schick doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Jesus antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm: Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische bei uns. Darauf antwortete er: Bringt sie her. Dann ordnete er an, die Leute sollen sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten, und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren etwa 5000 Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch Frauen und Kinder. Soweit das Evangelium. Wir hören jetzt eine Auslegung zu diesen beiden liturgischen Texten von Regens Dr. Hofmann.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, wenn wir das heutige Evangelium hören, dann kommen uns vielleicht einige Fragen in den Sinn. 2 naheliegende dieser Fragen lauten zunächst: Erstens, muss ich glauben, dass Jesus damals wirklich ein Wunder gewirkt hat? Oder gibt es eine andere Erklärung dafür, dass die vielen tausend Menschen damals satt geworden sind? 2. Hat das, was da vor rund 2000 Jahren geschehen und im Evangelium aufgeschrieben ist, für uns heute noch eine Bedeutung? Und wenn ja, welche? Beide Fragen sind wichtig. Und wenn wir sie auch nicht in einer einzigen Sendung von begrenzter Länge vollständig und erschöpfend behandeln können, so sollen Sie doch für beide Fragen Antworten erhalten, die Ihnen helfen können, selbst weiterzudenken. Der erste Punkt lautet also: Müssen wir an ein Wunder glauben? Oder wie sollen wir uns die Sättigung der vielen Menschen erklären? Liebe Schwestern und Brüder, diese Frage, die heute nicht nur im Religionsunterricht gestellt wird, sie entspringt einem ganz bestimmten geistigen Hintergrund. Wir sind es nämlich gewohnt, für alle Ereignisse natürliche bzw. naturwissenschaftliche Erklärungen zu suchen, und wir sind heute in der Lage, auf manche Erscheinungen der Natur mit größerem Wissen und Verständnis zu antworten als Menschen früherer Zeiten. Ein Gewitter, eine Sonnen- oder Mondfinsternis zum Beispiel sind für uns keine Zeichen göttlichen Zorns, wie für Menschen anderer Epochen oder Kulturkreise, sondern das sind physikalisch und astronomisch verstehbare Dinge und sie brauchen uns deswegen auch keine Angst zu machen. Wir sträuben uns dagegen, Ereignisse in der Natur anders als naturwissenschaftlich einzuordnen, und das ist zunächst einmal auch richtig. Gott hat uns ja den Verstand und die Sinne gegeben, damit wir die Welt in ihren Zusammenhängen erkennen und immer besser verstehen lernen. Das Christentum hat entscheidend dazu beigetragen, den Aberglauben und die damit verbundenen Ängste zu überwinden. So ist der Glaube an Hexen zum Beispiel keineswegs eine christliche Verirrung, sondern es ist geschichtlich belegt, dass der Hexenglaube gerade dort verbreitet war und sich auch am längsten hat halten können, wo die Menschen noch alten heidnischen Vorstellungen anhingen und das Christentum nicht richtig kennengelernt und angenommen hatten. Vernunft und christlicher Glaube sind keine Gegensätze, sondern, wie der heilige Papst Johannes Paul II. Etwa in seiner Enzyklika Fides et Ratio schreibt, Vernunft und Glaube sind die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Große Naturwissenschaftler wie Werner von Braun, der die Rakete entwickelte, die die ersten Menschen zum Mond brachte, oder Max Planck, der mit der Quantentheorie eine Grundlage der modernen Physik begründete, sie waren zutiefst gläubige Menschen und sahen nicht nur keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und christlichem Glauben, sondern eine gegenseitige Entsprechung und Ergänzung. Denn der ehrliche und seriöse Naturwissenschaftler weiß um die Grenzen des wissenschaftlich Erkennbaren. Die Ordnung, die der menschliche Geist in den Kräften der Schöpfung entdeckt, diese Ordnung, diese Gesetzmäßigkeiten, die der Mensch mit seinem Geist nachdenkend auffindet, sie müssen ja irgendwo herkommen. Nicht wir sind es, die die Ordnung und Schönheit der Natur erschaffen, sondern wir erkennen etwas, das der Schöpfer in die Dinge bereits hineingelegt hat. Und er ist es auch, der dafür sorgt, dass die Gesetzmäßigkeiten, die wir heute erkennen und beschreiben, die wir in Lehrbüchern festhalten, auch morgen und in 10 Jahren und in 100 Jahren noch gelten und stabil sind. Wenn aber Gott die Natur erschaffen hat und mit ihrer faszinierenden Ordnung im Dasein erhält, dann ist es auch grundsätzlich möglich, dass er bei besonderen Gelegenheiten ihre Kräfte in einer Weise wirken lässt, die uns zu größtem Erstaunen veranlassen. Wenn ich also wirklich an einen allmächtigen Gott glaube, wie wir es ja jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis sagen, dann bin ich vor Wundern auch nicht einfach sicher. Und wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, dann ist er grundsätzlich auch in der Lage, Wunder zu vollbringen und zum Beispiel mit 5 Broten und 2 Fischen mehrere tausend hungriger Menschen satt zu machen.
Du Licht vom Lichte, du abglänzt des ewigen Vaters, Jesus Christus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Jesus Christus wirklich Gott der Sohn in Person ist, wahrer Gott, dann ist er grundsätzlich auch in der Lage, mit 5 Broten und 2 Fischen Tausende von Menschen zu sättigen. Aber, so wird heute gefragt, ist es denn nicht einfacher für uns anzunehmen, Jesus hätte bei der Brotvermehrung, anstatt ein Wunder an Broten zu wirken, durch seine Predigt die Herzen der Menschen so bewegt, dass sie bereit waren, das zu teilen, was sie mitgebracht hatten? Hier kommt die zweite Frage ins Spiel. Was soll denn die Brotvermehrung, die Sättigung der Tausenden bedeuten? Es geht Jesus offensichtlich nicht einfach darum, Eindruck zu machen oder die Leute zu verblüffen. Er ist kein Zauberkünstler oder Magier. Christus hatte es bei der Versuchung zu Beginn seines öffentlichen Lebens abgelehnt, ein Schauwunder zu wirken und sich von der höchsten Stelle des Tempelplatzes in die Tiefe zu stürzen. Der Evangelist Johannes berichtet uns, dass Jesus sich auf einen hohen Berg zurückzieht, als ihn die Menschen nach der Brotvermehrung zum König machen wollten. Wenn wir vorhin beim Evangelium genau hingehört haben, dann sind wir in der Formulierung dessen, was Jesus bei der Brotvermehrung tat, an etwas anderes erinnert worden. Es hieß im Evangelium, er nahm die Brote, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten. Anschließend blieben dann genau 12 Körbe übrig. Damals haben es die Jünger noch nicht verstanden, vielleicht nicht einmal geahnt, aber später, beim letzten Abendmahl Jesu mit ihnen und dann nach Ostern, da haben sie den tieferen Zusammenhang gesehen. Was Jesus mit den Broten und den Fischen tat, das war ein Hinweis auf das andere, noch viel wunderbarere und großartigere Geschenk der heiligen Eucharistie. Beide Male tut Jesus das Gleiche. Er nimmt das Brot in seine Hände, erhebt die Augen danksagend zum Vater im Himmel, segnet das Brot und teilt es aus. Es sind dieselben Worte und Gesten, die uns bei der heiligen Wandlung in der heiligen Messe begegnen. Brotvermehrung, letztes Abendmahl und Eucharistiefeier. Sie haben eine innere Verbindung. Dieselbe Macht der Liebe, die Jesus an jenem Abend am See antrieb, die vielen Tausenden zu sättigen, dieselbe Macht der Liebe trieb ihn im Abendmahlsaal zu einer noch erstaunlicheren Tat an. Er vermehrt das Brot nicht, sondern er verwandelt es in seinen Leib als Speise für uns Menschen. Der heilige Thomas von Aquin hat es dichterisch kunstvoll und theologisch ganz genau in dem bekannten Lied zum Fronleichnamsfest verdeutlicht. Deinem Heiland, deinem Lehrer, deinem Hirten und Ernährer, Sion, stimm ein Loblied an. Wir werden ihn nie genug preisen können für seine machtvolle göttliche Liebe. Darum heißt es in diesem Lied, preis nach Kräften seine Würde, da kein Lobspruch, keine Zierde seiner Größe gleichen seinem Ruhm wirklich genügen kann. Und dann kommt bei Thomas der Hinweis auf die Wirksamkeit der eucharistischen Gabe, wenn er sagt, einer kommt und tausend kommen. Keiner hat doch mehr genommen, er, Christus, bleibt immer der, der er war. Liebe Hörer, wenn wir wirklich glauben, dass Jesus Christus in jeder heiligen Messe das Wunder der heiligen Wandlung wirkt, dass durch die Worte, die der Priester in seinem Auftrag spricht, aus Brot und Wein Leib und Blut Christi werden, dass er selbst also mit Leib und Seele, mit seiner Gottheit und Menschheit unter uns auf dem Altar gegenwärtig und in jeder heiligen Kommunion unsere Speise wird, wenn wir wirklich davon überzeugt sind im Glauben, dass Jesus Christus in jeder heiligen Hostie gleichermaßen gegenwärtig ist, überall da, wo die heilige Messe gefeiert wird, dann ist das doch ein viel größeres Wunder als das, was wir heute im Evangelium gehört haben. Dann verstehen wir auch, dass die damals übrig gebliebenen 12 Körbe ein Hinweis darauf waren, dass die 12 Apostel und damit die Kirche von Jesus eine Speise anvertraut bekommen würde, die niemals ausgehen wird. Das Ereignis am See diente also zur Vorbereitung auf die heilige Eucharistie. Und dann können wir uns die Frage stellen, ist es wirklich einfacher, an das großartige, unfassbare Wunder der Eucharistie zu glauben, wenn ich die Brotvermehrung nur als große Teilungsaktion der Hörer Jesu verstehe? Hilft mir im Gegenteil nicht das Wunder der Brotvermehrung als Zeichen für die göttliche Macht und die geradezu verschwenderische Liebe Jesu, hilft mir dieses Ereignis nicht an ihn und an das Geschenk seiner Liebe in der heiligen Eucharistie auch heute zu glauben? Liebe Schwestern und Brüder, der Glaube an das große Geheimnis der heiligen Eucharistie ist sicher nicht leicht. Aber gerade deswegen dürfen wir die Hilfen, die Gott selbst uns für diesen Glauben anbietet, nicht beiseite schieben. Die wunderbare Brotvermehrung am See ist eine solche Hilfe. Seien wir dankbar dafür.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben hier eingeschaltet bei der Sendereihe Höre Israel. Wir bereiten Sie mit den liturgischen Texten vor auf den 18. Sonntag im Jahreskreis. Und dazu haben wir eingeladen Herr Regens, Dr. Hofmann, und er fährt jetzt fort in seinen Ausführungen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir zwei erste Fragen, die das Evangelium heute von der wunderbaren Brotvermehrung an uns herangetragen hat, besprochen haben, bedacht haben, kommen wir zu einem dritten Punkt. Wer von uns wäre wohl nicht gerne damals dabei gewesen, als Jesus dieses großartige Wunder der Brotvermehrung gewirkt hat? Stellen Sie sich vor, wir hätten das, was wir gerade im Evangelium so anschaulich und detailliert gehört haben, selbst damals miterlebt. Wir wären damals mit dabei gewesen am Ufer des Sees Genezareth. Wir haben Jesus lange zugehört und es war so interessant, dass wir selbst uns gar keine Gedanken darüber gemacht haben, was wir denn am Abend essen sollten. Vielleicht hat gerade einer von uns eine so kluge Mutter gehabt, die doch zur Sicherheit für alle Fälle wenigstens 5 Brote und 2 Fische uns mitgegeben hat. Man kann ja nie wissen. Und wir hätten sie dann Jesus geben können, wie der kleine Junge, von dem zwar nicht der Evangelist Matthäus, aber der Evangelist Johannes uns berichtet. Wie schön wäre es gewesen, wenn Jesus mit unseren Broten und Fischen dieses große Wunder gewirkt hätte. Wie stolz und glücklich muss dieser kleine Junge gewesen sein, dass er etwas dabei hatte, das Jesus so gut gebrauchen konnte, obwohl es auf den ersten Blick und absolut gesehen sehr wenig war. Weit über 5000 Menschen wurden satt. Schade, dass wir nicht dabei gewesen sind. Aber, liebe Schwestern und Brüder, denken wir nicht, Jesus sei uns gegenüber ungerecht. Denn wir sind keineswegs schlechter dran oder denen, die damals dabei waren, gegenüber benachteiligt. Denn diese erste Brotvermehrung, bei der 12 Körbe übrig blieben und die andere, bei der die Apostel 7 Körbe mit den übrig gebliebenen Resten füllten, diese Geschehnisse waren ja noch nicht das Ende der Wunder Jesu, sondern waren nur Vorzeichen eines viel größeren Wunders, dessen Zeugen und Teilnehmer auch wir sein dürfen, nicht weniger als die Apostel. Wer das Evangelium aufmerksam hört, dem fällt auf, dass die übrig gebliebenen Reste nicht einfach nur die Überfülle und Großzügigkeit Jesu ausdrücken wollen, sondern die Zahl 12 entspricht ja genau der Anzahl der Apostel, die später einmal im Abendmahlsaal mit Jesus zusammen sein werden, wenn er, wie wir schon angedeutet haben, das größte aller seiner Wunder wirkt, die Wandlung von Brot und Wein in sein Fleisch und sein Blut. Dass Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen so viel macht, dass es für diese große Schar reicht, das ist ein Wunder. Und diejenigen Bibelerklärer, die versuchen, sich damit herauszureden, Jesus habe schlicht die Herzen der Anwesenden dazu bewegt, miteinander das Mitgebrachte zu teilen, sie müssen zu dieser eigenartigen Lösung greifen, weil sie offensichtlich Probleme damit haben, an Jesu göttliche Allmacht zu glauben. Dabei erleben wir doch Jahr für Jahr ein ähnliches Wunder auf unseren Feldern. Wenn aus einem einzigen Samenkorn, das in die Erde gesät wird, 30, 60 oder sogar 100 neue Körner entstehen. Nur weil dies so oft und immer wieder geschieht, haben wir aufgehört, darüber zu staunen und vielleicht auch manchmal vergessen zu staunen und für unser tägliches Brot aufrichtig zu danken. Dass derjenige, der dieses gleichsam alltägliche bzw. alljährliche Wunder auf unseren Feldern wirkt, der Schöpfer, dass er auch in der Lage ist, Brot und Fisch ausreichend zu vermehren, ist dann gar nicht mehr so unglaublich. Und natürlich will Jesus den Menschen damals und uns heute damit zeigen, dass er eben mehr ist als nur ein bloßer Mensch.
Domine Jesu, o Christe.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus will mit der wunderbaren Brotvermehrung etwas über sich selbst offenbaren, dass er mehr ist als ein bloßer Mensch, dass er Herr über die Schöpfung ist. Aber in der Brotvermehrung steckt noch mehr. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Die Gesten, mit denen Jesus die Brote behandelt, er nahm sie, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Und der folgende Hinweis, die Jünger aber gaben sie den Leuten, all dies bereitet schon klar auf das letzte Abendmahl und damit auf die heilige Eucharistie vor. An dieses Wunder zu glauben, das durch das Wort des Priesters, der in der Person Jesu Christi selbst handelt, aus Brot und Wein Leib und Blut des Heilands werden, dass er selbst mit seiner ganzen Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele als gekreuzigter und auferstandener, lebendig auf dem Altar gegenwärtig wird, das ist doch tausendmal mehr als an die bloß mengenmäßige Vermehrung von Brot, das Brot bleibt, und Fisch, der Fisch bleibt, zu glauben. Wer also damit schon nicht zurechtzukommen meint, dem bleibt der Zugang zum viel größeren Wunder wahrscheinlich verschlossen. Wer aber das Evangelium von der Speisung der mehr als 5000 Menschen durch Jesus als Vorbereitung auf das noch viel unfassbarere Geheimnis der heiligen Eucharistie versteht, den führt diese Tat Jesu weiter. Die Brotvermehrung hat Jesus auf ähnliche Weise noch einmal wiederholt. Damals waren es dann 4000 Männer und es blieben 7 Körbe übrig. Auch dieses Ereignis berichtet der Evangelist Matthäus nur ein Kapitel später. Aber danach vollbringt Jesus ein solches Wunder dann nicht mehr. Zur Wiederholung der heiligen Messe aber hat er den Aposteln den Auftrag und die Vollmacht gegeben, als er ihnen sagte, tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieses Wunder ist das viel größere und das wichtigere. Denn wer die eucharistische Speise empfängt, der erhält Jesus selbst und damit jetzt schon das ewige Leben. Während die Menschen damals am See von Genezareth am nächsten Tag wieder Hunger hatten und nur Nahrung für ihr zeitliches Leben erhielten, wenn sie, wie die meisten von ihnen nicht verstanden, den verborgenen Sinn dieses Geschehens zu suchen. Wir dürfen immer wieder diese Speise des ewigen Lebens, diese Arznei der Unsterblichkeit, wie die Liturgie sagt, empfangen. Und auch wir erhalten besondere Hilfen an dieses nach menschlicher Vorstellung so unglaubliche Geheimnis glauben zu können. Wir hören in der Heiligen Schrift von der langen Vorbereitung auf die heilige Eucharistie, die schon im Alten Testament mit dem Manna in der Wüste etwa beginnt. Oder eben, wir hören von den Wundern der Brotvermehrung. Wir wissen von Heiligen, wie dem heiligen Bruder Klaus von der Flüe, der wissenschaftlich nachgewiesen 20 Jahre nur von der heiligen Kommunion gelebt hat. Diese kleine weiße Hostie und dieses bisschen Wein, die wir bei der Gabenbereitung der heiligen Messe zum Altar bringen, sie sind noch viel weniger als die 5 Brote und die 2 Fische damals, die Jesus von dem kleinen Jungen annahm. Jesus macht aus dem Wenigen, das wir ihm bringen, unglaublich viel und unermesslich Wertvolles. Aber er erwartet, dass wir ihm alles geben, was wir haben, so wie der Junge alle 5 Brote und beide Fische gab und nichts davon für sich zurückbehielt. So bittet, so erwartet, ja, fordert Jesus auch von uns, die wir vielleicht nur ein bisschen Liebe, nur einen zaghaften Glauben, nur ein wackeliges Vertrauen in ihn haben, er bittet um alles, um unser ganzes Herz, um es zu verwandeln in ein von Liebe glühendes Herz, in eine Seele, deren Glaube und Vertrauen unerschütterlich und felsenfest sind. Du Junge mit den 5 Broten und den 2 Fischen, ihr heiligen Apostel, die ihr damals beim Wunder der Brotvermehrung dabei wart, und ihr heiligen Evangelisten, die ihr es uns überliefert habt, helft uns, dass wir verstehen oder wenigstens erahnen, wie glücklich wir sein dürfen heute bei dem viel größeren Wunder der heiligen Eucharistie dabei zu sein. Jesus, schau auf das Wenige, das wir dir bieten können, und mache Großes daraus, heute wie damals. Amen.
Herzliches Vergelt's Gott an Herrn Regens, Dr. Markus Hofmann aus Köln, für seine Auslegung der liturgischen Texte jetzt vom kommenden Sonntag, den 18. Sonntag im Jahreskreis. Es ist schön, dass Sie mit diesem Gebet geschlossen haben. Jesus, schau auf das Wenige, das wir dir bieten können, und mache Großes daraus, heute wie damals. Ja, Jesus macht wirklich aus dem Wenigen, das wir bringen, unglaublich viel und unermesslich Wertvolles, wie Sie es auch gesagt haben. Gehen wir so also auch in die heilige Messe am Sonntag oder vielleicht auch in unsere tägliche heilige Messe, und erwarten wir wirklich viel von Jesus. Herr Regens, darf ich Sie zum Schluss jetzt noch um Ihren priesterlichen Segen für uns alle bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams, des heiligen Josef, der heiligen Apostel und aller Engel und Heiligen. Segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie sich gerne einen CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst. Er ist ab Montag 8 Uhr wieder für Sie da unter der Telefonnummer 08328921120, oder Sie gehen auf unsere Homepage und laden sich dort einen Podcast runter. Unsere Homepage heißt www.horeb.org. Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und bis auf bald. Es verabschiedet sich am Mikrofon Claudia Silberhorn.